Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Liebe Damen und Herren, mein heutiger Gast ist Benny Altmüller. Er ist Künstler, der auf vielen Ebenen arbeitet. Wir kennen uns gut, sind per Du, und ich freue mich auf ein anregendes und schönes Gespräch mit dir, Benny. Servus.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung natürlich. An so einem herrlichen Tag sitzen wir zwar jetzt da herinnen im Studio, aber die Sonne ist in unserem Herzen und darum freue ich mich auf das Gespräch.
Genau. Lieber Benny, fangen wir an, ganz, ganz zu Beginn, deine Jugend und Kindheit. Ich habe gelesen, du bist aufgewachsen bei deinen Großeltern in einer Fassbinderei. Wie hat das dein Leben beeinflusst? Das ist ja was Faszinierendes und heutzutage praktisch gibt es das ja gar nicht mehr in dem Sinn.
Das stimmt, also der Beruf, es gibt nur mehr, glaube ich, 2 oder 3 Fassbinder in Österreich. Die sind dann zwar auch in Italien und in Europa unterwegs, das sind mittlerweile sehr begehrt bei den Weinbauern, Winzern und so weiter. Aber ich hatte das Glück, in so einer Werkstatt aufzuwachsen, die eigentlich sehr, sehr eng mit der Natur verbunden ist. Das heißt, ich bin mehr oder weniger, habe ich das von der Pike auf mitbekommen und bin mit meinem Großvater dann auch in die Wälder gegangen und wir haben dort die Bäume, die Eichen ausgesucht für die sogenannten Tauben. Die Tauben sind die Seitenwandbretter der Fässer.
Mhm.
Und diese Bäume, die mussten gespalten werden, damit die Fasern da drinnen, die Kapillaren, nicht irgendwie schief angeschnitten werden, sonst wäre das Fass undicht. Und die sind gespalten worden, roh zugeschnitten und dann mussten die gelagert werden 2, 3, 4 Jahre, damit das Holz trocken ist und damit man es weiterverarbeiten kann. Und dieses Lagern war eine sehr, sehr spannende Sache, weil mein Großvater hat nicht einfach irgendeinen Turm gebaut, sondern wir haben da so richtige kleine Kunstwerke daraus gemacht und Vorbild war eigentlich die Kirchen vom Dorf.
Mhm. Und wo war das genau?
In Müffetal in Grammerstetten.
Mhm.
Und wir machten dann aus diesen verschiedenen langen Brettern, haben wir so Türme gebaut und in Form von Zwiebeltürmen und sowas.
Mhm.
Und wir Kinder sind dann da hinaufgeschickt worden und haben dann diese Tauben da oben zusammengelegt und so ist halt dieser Turm entstanden.
Okay. Also das hat ja faktisch auch den Grundstein gelegt für das spätere Interesse für Architektur, vermute ich.
Ja, genau.
Ja.
Das ist auch nachher wieder viel eingeflossen, vor allem die Auseinandersetzungen mit den Materialien und so weiter. Zum Beispiel 2010 war das Jahr des Waldes und da gab es eine große Wanderausstellung, die durch ganz Österreich irgendwie gewandert ist und da habe ich gemacht einen fragmentierten Baum, habe ich das genannt, und den habe ich gemacht aus Industriepaket. Das sind also so kleine Holzstückel, die ich in diesem Sinne, wie halt diese Türme damals, diese Taubenkästen, im gleichen System übereinander gestapelt und sinnbildlich war das halt dann so fragmentierter Baum. Deshalb, wenn man einen Baum fragmentiert, dann kann man ihn nicht mehr zusammensetzen und ich habe aus diesen Stücken Industriepaket wieder einen Baum gemacht.
Also Dekonstruktion und Konstruktion.
Konstruktion,
ja.
Um das zu zeigen, wie wertvoll Bäume eigentlich sind und dass wir es nicht unbedingt umschneiden müssen, wenn es notwendig ist.
Ja. Und hast du eigentlich, war das immer dein Wunsch, dein Berufswunsch, Künstler zu werden oder künstlerisch tätig zu werden?
Eigentlich war es immer mein Wunsch, aber meine Eltern, wie es halt so ist, ich glaube, das geht vielen so, die haben gesagt, ich soll zuerst einen Brotberuf machen sozusagen und dann haben sie mich an die HTL geschickt nach Steyr, was natürlich toll war auch, weil da lernt man auch viel über Materialien ja. und so weiter mhm. kennen. Und das war der Grundstock, aber nach dieser Pflichtschule sozusagen bin ich dann gleich gewechselt zum Professor Xöll-Bäuntner. Der hat mich damals mit Freuden aufgenommen, weil ich auch schweißen und löten und diese Dinge konnte.
Ja.
Und ja, wir hatten damals das Atelier von der damals noch Kunstschule. Ich bin noch in die Kunstschule eingetreten. Das ist dann erst nachher Kunsthochschule
geworden. Mhm.
Mhm. Genau, bin dort eingetreten und das Atelier war in der Föst direkt draußen und das war damals noch in der Kreisgezeit unheimlich praktisch, weil ich habe eigentlich nie wirklich Modelle oder so im Kleinen gemacht, sondern gleich mit großen Blechplatten.
Ja, ja. Also bist du in die Vollen gegangen.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Also ich habe die Modelle waren bei mir gleich 2-3 Meter hoch und so weiter.
Ja.
Weil das eben damals wurscht gewesen ist, weil das ist halt dann wieder in den Hochofen hineingegangen, wenn es nichts geworden ist. Außerdem haben wir die ganze Lehrwerkstätte benutzen können, da war also Fräserei, Dreherei, Schweißerei und alle metallverarbeiteten Möglichkeiten, die es gab, die hatten wir dort zur Verfügung. War eine sehr glückliche.
Aber du hast, das war faktisch dein Hauptfach in der Kunstuni, war Metallarbeit.
War ursprünglich Metallarbeit, genau. Ja. Aber der Xöll-Bäuntner, also mein Professor, der hat damals gesagt, Arbeiten in Metall heißt so viel wie Arbeiten in allen Materialien. Weil wenn man Metall bearbeiten kann, dann kann man euch alle anderen Metalle auch
Materialien ja.
ganz genauso behandeln und damit arbeiten.
Ja. Wie ist es dann eigentlich weitergegangen? Also wirst du dann praktisch die Zeit nach der Kunstuni, wie hast du das dann umgesetzt als Künstler die ersten Jahre?
Naja, in den ersten Jahren habe ich auch viel Schmuck gemacht, weil ich mir da ein bisschen das Überleben gesichert hatte, also mit Schmuck verkaufen und so.
Was genau hast du da gemacht, welchen Schmuck?
Naja, Ringe, Ketten und was halt so dazugehört und natürlich auch versucht, das weiterzuentwickeln, also nicht nur Gold und Silber und all diese wertvoll konnotierten Materialien verwendet, sondern auch Plastik dazu. Und da gab es zum Beispiel so ein Mix aus einem Goldring, der so ausgeschaut hat wie die Fassung von Bonbonieren und so, dieses Papier.
Also das Schokoladenpapier, das so drüber gewickelt wird.
Ja, und diese ja. Behälter, wo die Bonbons drinnen sind.
Ah, okay,
die habe ich aus Gold gemacht und dann beispielsweise eine Himbeere oder ein Bonbon aus Plastik nachgemacht und die dann da drauf gesteckt. Also
okay, sehr interessant.
Die Vermittlungen.
Eine neue Formsprache war das sicher. Das war sehr ungewöhnlich.
Ja, genau. Und mit dieser Auseinandersetzung sind wir dann auch, also ich habe damals auch im Team gearbeitet, und wir sind dann auf unseren sozusagen Kommunikationsschmuck gegangen. Das sind eben so nachgemachte Plastikgurken und alles Mögliche, also auch Fleisch und Gemüse aller Art und so. Und Kommunikationsschmuck deshalb, weil wenn du so ein Ei oder sowas angesteckt hast, hat dann natürlich jeder angesprochen, Entschuldigung, Sie haben da irgendwas. Und so kommt man halt ins Gespräch. Und
ja, ist schon klar. Also die Leitung gedacht, die ist beim Buffet irgendwas vielleicht hängen
genau. Also da habe ich wirklich schon sehr, sehr viele interessante Begegnungen mit diesen Dingen.
Und hast du dich ja auch mit Architektur beschäftigt?
Nach dem Studium bin ich irgendwie zur Architektur gekommen, weil Metallplastik und HTL und so weiter ist es irgendwie naheliegend gewesen, so, wie soll ich sagen, Stahlbauten und so weiter zu machen, in Zusammenarbeit halt mit Baumeistern und Statikern und so weiter, die das berechnet haben. Und da habe ich dann in der Fürstenbar wirklich große und sehr, sehr schöne Gebäude gemacht, das traue ich wirklich sagen, für die Fürstalpiner Stahlhandel. Das ist also sein Ableger, wo der Stahl dann vermarktet wird. Das ist eine eigener Zweig, Industrie sozusagen, Vermarktungsindustrie. Und da habe ich gemacht diese Halle dazu, die Lagerhalle, wo das war. Und es war irgendwie ganz witzig im Detail, weil diese Halle habe ich ziemlich schief konstruiert. Und wenn man drinnen in diesem Gebäude war, dann hat man so das Gefühl gehabt, der Boden geht irgendwie aufwärts und so. Wenn noch nichts drinnen war, haben selbst die Kranfahrer irgendwie Schwierigkeiten gehabt, aber irgendwie so ein bisschen schummerig da durch die Gegend gefahren.
Also fast ein bisschen experimentelle Architektur, kann man sagen.
Ja, man kann, ich meine, es ist ein Wunder natürlich, dass die sich das auch wirklich getraut haben.
Ja, ja.
Weil ich bin dann so konsequent gewesen, dass sogar die Elektrokästen drinnen und so weiter viel fahren. Aber wie dann die Halle angefüllt wurde mit diesen Stahlträgern und Profilen und so weiter, hat sich das wieder gelegt. Und
ein bisschen normalisiert. Also.
Genau.
Ja, ja. Aber es war faktisch ein Mittelding, die Architektur zwischen Bau und Kunst, kann man sagen. Also das ist schon ein ganz starker Teil davon gewesen.
Es war das Glück, dass ich relativ viel unterbringen konnte. Also der Stahlhandel hat sich eigentlich gar nicht so sehr gekümmert um die Architektur, sondern das war dann auch denen sehr recht, dass wir da ein bisschen was Außergewöhnliches machen, weil das natürlich auch für die Leute aus der ganzen Welt da kamen und sich da Stahl einkaufen, Profile einkaufen wollten und so weiter. Für die war das dann natürlich ein Renommee, das herzuzeigen.
Ja, ja. Also ein Benefit, ein besonderer, klarerweise. Ja.
Genau, und auch das Bürogebäude, das steht jetzt noch immer dort so wie ein UFO. Das haben wir so auf Stelzen gebaut und unten fahren dann die Züge durch. Und die Büros waren dann oben in der Mitte, es war ein rundes Gebäude, das also wirklich so durchgestanden ist, ein bisschen wie ein UFO und sehr futuristisch.
Ja.
Und die.
Ein Statement.
Ein Statement,
ja,
genau.
Ja.
Und die Beleuchtungskörper, die waren auch so einem gebogenen Stahlträger, dann am Ende so Planeten, wo drinnen die Beleuchtungskörper versteckt waren. Und so hat das ganze Gelände eigentlich ziemlich futuristisch irgendwie ausgeschaut.
Mit ja, das klingt so, ja.
Schrägen Halle und einem roten Bürogebäude und diese wilden Beleuchtungskörper und so weiter, da war das eigentlich. Ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, also so, das war, wird gewesen sein in den 80er Jahren, 70er, 80er?
Ich habe es nicht genau im Kopf, nein, 90er war das.
Ach doch,
schon.
90er, also, okay. Ja, aber ja, doch sehr revolutionär, also im Sinne ausgesprochen irgendwie weitblickend auch, dass man sowas zulässt, also als Konzern sozusagen auch. Ne?
Als Konzern, aber die haben das schon irgendwie auch gleich als Repräsentation, als Werbung nach außen verwendet.
Ja.
So ein spektakuläres Gebäude, mit dem kann man dann gleich natürlich einmal herzeigen.
Genau, das macht was her. Du hast ja auch einen kurzen Ausflug gemacht ins Kulturmanagement. Du warst der Leiter des Posthofs, ne? 2 Jahre.
Ja, ich war der erste Manager praktisch im Posthof. Ich habe damals aus Spaß, da hat es im Vorfeld immer unter der Eisenbahnbrücke ein Festival im Sommer gegeben. Und ich habe mich damals für Musik und darstellende Kunst auch interessiert, für Performances und so weiter. Und da habe ich immer für dieses Festival halt Künstler engagiert und so weiter und so. Und habe dann auch, zum Beispiel gab es da eine Zeitung, die hat geheißen Musiklandesrundschau, die ist im Umfeld vom U4 in Wien entstanden. Und war also dort auch in Wien im U4 ein bisschen engagiert und habe da auch ein bisschen mitgeholfen, da Programm zu machen. Und vor allem habe ich als Penetrant aus Oberösterreich berichtet für diese Zeitung, für die Musik Landesrundschau.
Ja.
Das war in der Zeit von der neuen deutschen Welle und so weiter. Ich war damals auch viel in Berlin und habe halt berichtet, weiß ich, als Jerry Cotton von Berlin, von dem und so weiter. Das war also sehr lustige Angelegenheit. Die ganze Zeitung war eigentlich eher ein Experiment, aber sie hat es trotzdem ganz gut geschafft, so wie die Zeiten damals in den 80er Jahren eigentlich doch ein bisschen mehr Experiment und mehr Versuche. Man hat also mehr Versuche
absolut,
machen können,
ja. Es ist ja, wie gesagt, musikalisch war das sehr aufregend. Ich bin ja auch ein Kind der Zeit und da kann ich mich an viele, viele wunderbare Songs erinnern. Und ja, es war eine neue Dimension, nicht? Also, weiß nicht. Ich möchte ein Eisbär sein.
Ja, zum Beispiel. Genau.
Ehrlich, und solche Geschichten. Ja.
Ja.
Der goldene Reiter. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt wieder ein bisschen kommt. Also so in der Nostalgiewelle kommt die neue deutsche Welle, wird wieder eine neue deutsche Welle. Ne?
Ja, man hört jetzt nur mal abgesehen, ich denke, das ist fast ein bisschen zweigeteilt, weil die eine Abteilung ist halt die volle elektrische Abteilung,
ja,
sozusagen.
Ja.
Und dann gibt es halt die unter Anführungszeichen Schlagersänger, die dann auch deutsche Texte machen und sehr, sehr gute übrigens auch. Aber ich glaube, dass das nie wirklich weg war, weil wenn man, weiß ich nicht, Tokotronik oder so, irgend sowas, an sowas denkt, die haben immer schon sehr, sehr gute Texte, oder kann mich nicht mehr erinnern, wie die jetzt wo genau heißen.
Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit.
Es war sehr schön.
So, nun zur Malerei. Wie ist es dann gekommen, dass du dich dann mehr oder minder auf die Malerei konzentriert hast oder begonnen hast, eigentlich fast in erster Linie zu malen?
Naja, gemalt habe ich eigentlich immer, auch nebenbei, also auch die Zeichnungen für die Metallplastiken und Skulpturen und so weiter, waren immer ein wichtiger Teil eigentlich zur Herstellung von diesen Dingen, zur Auseinandersetzung mit den plastischen, künstlerischen Auseinandersetzungen und so. Und aber ab den 2000er Jahren so in etwa, habe ich mich dann entschlossen, eigentlich nur mehr Skulpturen und Malerei zu machen, weil das natürlich auch viel, viel einfacher ist als für Metallplastik. Brauchst du eine riesen Werkstatt und das ist mal zu kompliziert.
Ja.
Und Räume und so weiter. Und das ist halt in der Malerei insofern einfacher, weil da bist du und der Pinsel und deine Hand und sonst nichts.
Ja, da steckt nichts dazwischen.
Genau.
Da braucht man nicht so einen großen Aufwand und kann trotzdem seine Ideen entwickeln.
Genau, und viel direkter eigentlich die Dinge auf der.
Und da kommen wir gleich zum Thema, zur Idee deiner Malerei, also zur Technik. Das ist ja faszinierend. Also deine Bilder haben ja einen hohen Wiedererkennungswert durch die Farbigkeit, diese Farbbänder. Und auch von der Perspektive her, das ist ganz eigenwillig. Beschreib das bitte mal unseren Zuhörern.
Ja, also von Beginn an war es ungefähr so, dass ich so in den 90er Jahren habe ich mich sehr für Wein interessiert. Und habe mich dann entschlossen, so jetzt machst du alle Weinbaugebiete der Erde, nimmst du das Aquarellzeug mit und Papier und so weiter. Und bin dann auch wirklich, also in Europa sowieso überall gewesen und dann auch nach Australien hinüber und habe also dort ein halbes Jahr lang in so einem Stationwagen, also zu einem Lieferwagen herumgefahren, habe da drinnen halt übernachtet und so und habe alle Weinbaugebiete von Australien halt abgegrast und meine Aquarelle gemacht und natürlich viele, viele Leute kennengelernt. Und so, und das war sehr spannend. Aber eigentlich bin ich dann im Biermond hängen geblieben, weil dort habe ich dann irgendwie den besten Zugang irgendwie bekommen. Und ein Freund von mir, der Gianfranco Alessandria, der hatte so eine alte Fattoria, wo er aufgewachsen ist und so. Und die hat er mir dann einfach zur Verfügung gestellt. Und dort habe ich gearbeitet, also die sind in der Früh um 7 sind die in die Felder hinausgegangen und ich habe mich halt auf die Terrassen gehauen im Sommer und habe dort gearbeitet und Mittag kamen die wieder zurück. zurück und da haben wir gemeinsam gegessen und am Nachmittag ist es halt wieder weitergegangen. Die sind auf die Felder und ich auf die Terrasse.
Also jeder zu seiner Arbeit.
Jeder zu seiner Arbeit, genau. Ja, und so hat sich das halt dann weiterentwickelt von der Plein-Air-Malerei, wie es so schön heißt, von der Arbeit im Freien, bin ich dann ins Atelier zurück und habe dort mich richtig auf die Malerei konzentriert und bin eben dann auch auf diese Farm gekommen, die du gerade ansprichst.
Ja.
Das sind nämlich sehr, sehr interessante Pigmente. Das sind Kristalle, die mit Metall bedampft werden. Es ist ungefähr die gleiche Vorgangsweise wie zum Beispiel in den Wafers drinnen, die für die Computerchips-Herstellung verwendet werden. Da werden diese Wege und Bahnen auch mit Metall bedampft, weil die so klein sind. Und diese gleiche Methode benutzt man auch für die Farben. Kennt man teilweise aus der Autoindustrie oder auch die Handy-Chaos und so weiter. Sind auch mit diesen changierenden Farben.
Ja, sehr strahlend gemacht. Und intensiv,
genau.
Ja.
Das ist eben durch die Kristalle, die da verschiedene Flächen sozusagen haben, reflektiert das Licht irgendwie anders. Man schaut von rechts hinein und hat orange und dann schaust von vorn drauf, ist das plötzlich grün und das changiert.
Ja. Und von der Thematik her ist es ja, die haben eine Art fast traumhafte Anmutung. Es ist irgendwie speziell. Also es ist so wie eine Traumwelt, eine Gegenwelt. Da geht es ja, glaube ich, viel um Unterbewusstsein und Bewusstsein und faktisch der Grenzüberschreitung bei dir.
Ja, man entwickelt sich natürlich auch im Laufe der Zeit und ein Bild ergibt das nächste dann. Wie soll ich sagen, sehr wichtig war mir am Anfang die Perspektive, so dass man, so wie, dass man das Gefühl kriegt, wenn man davor steht, dass man in das Bild hineinspringen will, so diesen Zug.
Ein Sog ins Bild.
Genau, das versuche ich halt irgendwie zu erzeugen und die Thematik ist halt so unterschiedlich, weil wenn ich zum Beispiel, ich habe viele Skifahrer gemacht und sowas, und wenn man sich die Pisten so anschaut, es gibt ja quasi überhaupt keine Natur mehr, schon gar nicht bei den Skifahrern, sondern
es gibt nur mehr Schneebänder in Grünland.
So ist es, genau. Ja. Es sind Schneebänder und auch die Pistenraupen erzeugen da Muster in der Landschaft hinein. Und diese Muster haben mich eigentlich interessiert. Also gibt's dann so Bänder und Streifenmuster und so weiter, die statt der Piste auf den Bildern sind. Und ursprünglich habe ich dann auch noch so Bänder so in das Bild gemacht, um auch diesen Schwung und die Luft irgendwie so darzustellen, sozusagen. Diese Streifen sind ja auch im gewissen Sinne verstrichene Zeit, wenn man da wenn man so eigene Pinselgeräte gebaut und so, und wenn man da so über das Bild drüber fährt, dann ist es tatsächlich eine verstrichene Zeit.
Weil die haben ja unglaubliche Dynamik, die Bilder auch. Immer durch diese Bänder und dann das Gegenständliche dazwischen. Es scheint sich wirklich zu bewegen. Also es ist irgendwie, die Bilder arbeiten ja in sich geradezu, ne?
Ja, das ist auch die Intention. Also ich bin ja noch eine ältere Generation und in meinen Erinnerungen sind ja die Fernsehapparate von damals seitlich rund, also die Winkel und so sind alle rund. Und das hat mich fasziniert, weil ich mir gedacht habe, dieses Bildgeschehen, was innerhalb dieses Fernsehapparates ist, möchte ich gern in meine Bilder, in meine Bildflächen herüber transportieren. Und dadurch habe ich bei jedem Bild dann so runde Ecken. Gibt es ja nicht runde Winkeln sozusagen gemacht, um das auch darzustellen. Hier ist das Bildgeschehen und da spielt sich die Dinge ab und der Betrachter, Betrachterin können sich da im Grunde genommen den eigenen Film irgendwie machen.
Ja, ja.
Das wirkliche Bild macht ja eigentlich der Betrachter, die Betrachterin, weil sich die Dinge
im Bewusstsein, klarerweise, ja. Ja. Jedes Bild, jeder Betrachter sieht ein Bild ja anders als der andere. Ne?
Genau. Es gibt auch verschiedene Wahrheiten und
ja,
so.
Ja. Das ist auch eine aktuelle Werkserie, nennt sich ja Schneekugel und Plasma.
Ja, genau. Das hängt auch mit meiner Gehirnentwicklung sozusagen zusammen, weil ich kann mich erinnern, so das erste wirklich bewusste ästhetische Erleben hatte ich mit einer Schneekugel, die meine Großmutter von einer Wallfahrt aus Mariazell mitgebracht hat. Und wie alt war ich da? Vielleicht 3-4 Jahre so in diesem Dreh. Und das ist so sozusagen, jetzt im Nachhinein denke ich mir, das war so das erste wirklich bewusste Erlebnis, was ich auch nicht wirklich begreifen konnte, weil das war da drinnen irgendwie und da fliegt der Schnee herum und ich bin draußen, kann mir aber trotzdem vorstellen, wie wenn ich da drinnen spazieren gehen würde vor dieser geschnitzten Kirche. Und ich habe mir gedacht, wie funktioniert das jetzt? Und das hat mich eigentlich sehr fasziniert und jetzt im Nachhinein war es eigentlich so, dass man das jetzt zum Bewusstsein kam, dass das eines der ersten wirklichen bewussten Erlebnisse war. Und in letzter Zeit habe ich mich mit meiner Malerei so ein bisschen, wenn ich es so grob beschreiben kann, in Richtung Rokoko bewegt. Also diese Farben, diese schillernden und so, mit denen versuche ich so einen schwebenden Zustand herzustellen, so eine Art Plasma, wie es halt im Universum halt gibt.
Ja.
Diese ganzen Sterne und so weiter, das sind ja nur Plasmen.
Ja, im Grunde ist alles Plasma.
Ja, genau. Das auch. Ja, eben, und dieser Gegensatz von meiner ganz frühen Bewusstseinserinnerung zu jetzt, zu diesem schwebenden Zustand, wo ich glaube, dass man auch in der Gesellschaft momentan in unserem Zustand, in einem schwebenden Zustand
sind. Ja, ja.
Wir wissen nicht wirklich, wie es weitergeht.
Sehr indifferent.
Katastrophen
und
so weiter. Wie kommen wir da jetzt wieder irgendwie mit den Füßen auf die Erde? Aber ich denke, das ist so ein schwebender Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. Und drum Schneekugel und Plasma, das ist ungefähr das gleiche Thema. So.
Ja, so dazwischen spannt sich praktisch die gesamte Welt.
Ne? Genau.
Sehr gut. Wunderbar. Also da könnten wir natürlich noch lange drüber reden.
Genau.
Ich habe zum Abschluss eine persönliche Frage, und zwar ganz kurz und bündig. Was bedeutet eigentlich Glück für dich?
Naja, Glück ist halt ein Momentzustand, es ist ja kein dauerhafter Zustand, sondern es ist eine momentane Regung, aber natürlich auch, mein Gott, Glück und Zufriedenheit ist es auch, weil ich da meine Frau kennengelernt habe und da jetzt noch mit meinen 70 Jahren plötzlich verheiratet bin, also über 70 Jahre habe ich gebraucht.
Gratuliere im Nachhinein.
Ja, ist natürlich auch ein Glück. Und ein Glück ist es natürlich auch, im Atelier zu sein und mich damit auseinanderzusetzen und mich damit zu beschäftigen, was mich selber beschäftigt und was natürlich auch für die Gesellschaft rundherum scheint mir wichtig zu sein, dass meine Vorstellungen, meine Beobachtungen auch irgendwie darzustellen, aufzuzeigen. Und wenn da auf der anderen Seite da drüben von dem Betrachter jemanden ist, der dann irgendwelche Erkenntnisse oder Vorstellungen daraus ziehen kann, dann bin ich glücklich.
Ja, ich würde sagen, dann haben wir heute eine sehr glückliche halbe Stunde miteinander verbracht,
ja,
weil ich habe wirklich einige Erkenntnisse daraus gezogen.
Aha, okay.
Ja, Ben, ich danke dir für das Gespräch
sehr
und ich glaube, wir sehen uns bald wieder.
Ja, gut.
Alles Gute.
Ich danke auch für diese Einladung und für das schöne Gespräch natürlich.
Danke dir.
Ja.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.